Aber das Spannende ist ja, wenn diese Daten sich wirklich täglich ändern, dann hieße es ja, ich wäre permanent am Nachtrainieren. Auch das effizienteste Nachtrainieren kostet Geld. Das muss ich mir also sehr genau überlegen, ob das wirklich Sinn macht, dass ich in so kurzen Abschnitten nachdrehe, also wieder ein neues Basismodell nehme, eine neuere Version und mein Feintuning nachziehe.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und mein Gast heute ist Hardy Gröger. Er ist Director und Distinguished Engineer bei IBM. Und unser Thema heute ist Open Source im Data und Analytics Umfeld, aber insbesondere im Gen AI Umfeld, wo es neue Themen und Herausforderungen gibt. Wir sprechen also erstmal über die Einsatzgebiete von Open Source, denn die sind ja recht weitläufig im Bereich Data Management, Analytics, AI, aber auch etwas unterschiedlich, je nach Segment. Und reden dann vor allem über die Vor- und Nachteile der Open Source Nutzung. Und eins kann ich vielleicht kurz schon vorwegnehmen, Open Source ist nicht kostenlos. Ein wichtiges Statement hier, was wir natürlich dann auch nochmal genauer besprechen. Im Umfeld Gen AI haben sich jetzt natürlich schon sehr viele Open Source Large Language Modelle etabliert. Wenn man allein auf Hugging Face guckt, gibt es zigtausende inzwischen, die man nutzen. Und wir sprechen darüber, was da eigentlich die spezifischen Herausforderungen sind, insbesondere wenn es dann an die Anpassung geht, durch Feintuning, Retrieval Augmented Generation oder ähnliches. Viel spannende Insights hier wieder drin. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Hardy.
Hallo Carsten.
Herzlich willkommen wieder im Data Culture Podcast. Schön, dass du wieder mal dabei bist. Und ich wollte heute mit dir sprechen über das Thema Open Source im gesamten Umfeld von künstlicher Intelligenz, natürlich insbesondere auch zu Gen AI, und würde dich bitten, am Anfang uns vielleicht mal einen kleinen Überblick zu geben. Wir sehen ja die klassische KI, wenn wir es so nennen wollen, also Machine Learning, Data Science, wo ja schon immer Open Source Werkzeuge, Modelle, Libraries etc. eine Riesenrolle gespielt haben. Jetzt im Gen AI Umfeld, denke ich mal, rückt das auch immer stärker in die Mitte der Aufmerksamkeit, oder zumindest wird jetzt nach meiner Wahrnehmung immer öfter diskutiert. Deshalb glaube ich, wäre es gut, wenn wir mal anfangen, erstmal mit überhaupt einem Überblick. Wo spielt Open Source da überhaupt eine Rolle?
Ja, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich, wieder hier zu sein, sozusagen. Open Source in AI und Gen AI. Also ich meine, du hast es ja schon angesprochen. Open Source spielt aus meiner Sicht eigentlich eine sehr übergeordnete Rolle sogar. Und um die Entwicklung von AI, sei es die Entwicklung von Modellen im Training etc., im Data Management und so weiter und so fort. Aber sei es eben auch über den gesamten Lifecycle. Und ich meine, die gängigen Verdächtigen da dürften den meisten Zuhörern bekannt sein, seien es eben Projekte wie TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-Learn. Das sind so die typischen Tools, die Data Scientists und AI Engineers nutzen würden jetzt, um entsprechend ihre Projekte, ihre Data Science Projekte umzusetzen. Aber du hast natürlich auch den ganzen Unterbau. Du hast Projekte wie Spark, wie Presto etc., wo es also eher darum geht, mit Datenmengen umzugehen, zuzugreifen, Pipelines zu definieren etc. Und dann hast du natürlich in den letzten Jahren zunehmend auch Plattformelemente, die jetzt diese Möglichkeiten auf verschiedene Infrastrukturnutzung, sprich auf Kubernetes als Architektur abbilden, sprich Dinge wie Kubeflow, und dann die entsprechenden Möglichkeiten, die darauf aufsetzen und wiederum ein eigenes Ökosystem geschaffen haben. Also von daher, wir haben eigentlich Open Source schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im Umgang mit künstlicher Intelligenz und in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Ich nehme es momentan so wahr, dass eigentlich, egal mit welchen Kundenteams ich spreche, egal wo ich bei uns intern reinschaue, der Großteil der Werkzeuge, die genutzt werden, eigentlich aus Open Source kommt. Was ein Stück weit hast du ja auch schon angesprochen, was ein Stück weit in den letzten Jahren ein Wandel ist, seit wir eben über die OpenAI-Aktivitäten und ChatGPT den großen Gen-AI-Hype erlebt haben, ist ja relativ schnell auch die Diskussion aufgekommen, welche Rolle Open Source jetzt für Large Language Modelle oder Foundation Modelle spielen kann, spielen wird. Weiß nicht, ob du den E-Mail-Leak von Google noch im Kopf hast, wo also selbst Google-interne Verantwortliche ganz klar formuliert haben, verdammt nochmal, Open Source wird uns hier echt einen entscheidenden Teil des Kuchens wegfressen im Vergleich zu kommerziellen und geschlossenen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Trend. Und die Anfänge da sind auch weit vor ChatGPT. Also wenn du dir anschaust, Modelle wie GPT NeoX von Elusa oder Bloom oder eben Plattformen wie Hugging Face, die ja wirklich inzwischen Hunderttausende von Modellen sozusagen als Community, als Plattform handhaben und zur Verfügung stellen. Also von daher, glaube ich, ist das Ganze mittlerweile ein sehr großes Thema. Es ist sogar teilweise vielleicht sogar so groß, dass es, glaube ich, schwierig zu handhaben wird. Da sollten wir also auch
sprechen. Unbedingt, ja, genau. Also wir sollten auf jeden Fall mal so Vor- und Nachteile ein bisschen beleuchten, denke ich mal. Bevor wir das tun, lass uns doch noch mal den Bogen ein bisschen weiterspannen, nur um das alles richtig einzuordnen. Im Data Science, KI-Umfeld, denke ich mal, sehr offensichtlich. Dennoch gibt es auch den ein oder anderen erfolgreichen kommerziellen Anbieter. Ne? Sollte man auch sehen. Aber trotzdem in der breiten Masse wird natürlich sehr viel Open Source eingesetzt und häufig wird das dann auch irgendwie kombiniert, ne? Dass man eben sieht, okay, ein paar Themen. Dann war für mich immer interessant, dass Open Source im BI-Umfeld eigentlich nie so richtig Fahrt aufgenommen hat. Es gab vor vielen Jahren mal eine große Initiative. Da sind also dann mit Bird, Jaspersoft, sind auf den dritten komme ich gerade nicht. Auf jeden Fall waren so drei Initiativen, die auch mit viel Geld finanziert wurden. Und irgendwie, sag mal, hat das nicht so funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben. Und da sehe ich so weiter ein bisschen Aktivität, also ein bisschen Möglichkeiten. Ich sag mal sowas wie eben Grafana, ja, oder auch ein paar andere Initiativen. Aber trotzdem ist das ja noch ein Thema, wo eben, sagen wir mal, Power BI, Qlik, Tableau ja nach wie vor, sagen wir mal, sehr dominierend im Markt sind. Und dann haben wir ja noch die Datenbankseite, die ich auch interessant finde, weil auch da gibt's ja Open Source Angebote. Ich finde aber, die haben sich auch nicht so riesig durchgesetzt. Wenn ich mir jetzt eben die Umsätze angucke von, ich sag mal, Snowflake, Databricks, ja, also so Plattformen, die sind doch recht stark in dem Umfeld. Also würde mich ja so, bevor wir jetzt über KI nochmal im Detail sprechen, würde mich mal so ein bisschen auf den weiteren Data und Analytics-Markt gesehen, deine Meinung interessieren. Und übrigens nicht zu vergessen natürlich das Thema Datenintegration auch noch, wo wir auch doch recht starke, mit großen Umsätzen versehene Software-Player haben.
Absolut. Also ich meine, um die Themen nochmal aufzugreifen, die du jetzt angesprochen hast. Also im Datenbankumfeld, muss ich gestehen, habe ich ein bisschen ein anderes Bild. Ja, wir haben, was die, sage ich jetzt mal, Data-Plattformen und ich sage jetzt mal, Nutzungsvorgehensweise eben, dass ich präferiert Unternehmen antreffe, die eher SaaS konsumieren wollen, als sich ihre Stack selber aufbauen etc. pp. Am Ende des Tages ist ja trotzdem in vielen dieser SaaS-Angebote eben Open Source dahinter. Das heißt, es ist lediglich ein gemanagter Open Source und damit nehme ich auch Komplexität ja auch aus Open Source raus. Also im Datenbankumfeld würde ich jetzt sagen mit Postgres, MySQL, also da sind schon sehr viele Sachen, MongoDB, die, sage ich mal, eben schon Open Source lizenziert sind und ich muss mir dann überlegen, wie konsumiere ich sie. Ja? Also in dem Umfeld würde ich schon sagen. Im BI-Umfeld bin ich völlig bei dir. Das finde ich auch ein spannendes Phänomen, wobei ich weiß es nicht, ob ich damit richtig liege, aber meine persönliche Einschätzung wäre so ein Stück weit, wo liegt das Interesse der Open Source Communities? Also wo ist es spannend, sich eben auch ein Stück weit zu profilieren, einzubringen, zu contributen etc. Und vielleicht ist BI einfach ein Umfeld, wo das bis jetzt nicht so gut funktioniert wie in anderen Bereichen, weil Open Source kann ich nicht erzwingen. Da kann ich finanzieren, so viel ich will. Wenn ich die Community da drumherum nicht lebendig kriege, dann wird sich daraus entsprechend nicht so wahnsinnig viel, sage ich mal, ergeben. Bei der Data Integration muss ich gestehen, wenn du dir jetzt mal anschaust, was ist der Unterbau darunter, dann spielt Open Source für mich wieder eine riesengroße Rolle. Also sei es mit Spark, sei es eben mit anderen Frameworks, die ja schon darauf basieren, dass ich eben Open Source erstmal die Grundmöglichkeiten zur Verfügung stelle und darauf dann kommerzielle oder eben auch wieder Open Source Sachen nutze. Also insofern, ich glaube, das ist schon, es ist ein sehr balanciertes Bild. Ne? Es muss die Attraktivität da sein, dass eine Community sich da auch engaged.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema. Wie funktioniert denn das überhaupt, Open Source? Ja, also manchmal habe ich den Eindruck, dass es doch etwas intransparent ist, würde ich sagen, weil man manchmal sich ja fragt, gibt es wirklich so viele Leute, die sozusagen kostenfrei ihre Zeit bereitstellen? Und andererseits sieht man ja auch Softwareanbieter wie eine IBM, die auch Open Source aktiv unterstützt. Also auch sagt, hier, wir stellen Entwicklerressourcen zur Verfügung.
Absolut. Aber ich meine, da liegt natürlich auch wirklich ein Kernthema, sage ich jetzt mal, rund um Open Source. Ich weiß nicht, wie oft ich in den vergangenen Jahren, ich habe einige Jahre für uns auch die Zusammenarbeit zwischen IBM und Red Hat nach der Akquisition von Red Hat als absoluter führender Open Source Softwareanbieter geleitet. Und ich habe so viele Kundengespräche geführt, in denen ich erlebt habe, wie unterschiedlich Nutzung und Wahrnehmung von Open Source dann eben auch in Unternehmen gelebt wird. Ich kann Open Source als große Strategie aufrufen, aber eigentlich ein passiver Nutzer sein, halte ich für relativ riskant, weil dann kommst du genau in die Bereiche rein, was du eben als, naja, so transparent finde ich das ja gar nicht. Open Source basiert daran, mit anpacken zu wollen. Also wenn ich wirklich ein Thema in Open Source weiterentwickeln will, dann kann ich nicht mich nur hinsetzen und sagen, oh, ich lasse die anderen mal machen und ich konsumiere und nutze es dann, sondern dann muss ich wirklich aktiv contributen, ich muss aktiv in der Community sein, ich muss also eben auch bereit sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir an diesen Quellcodes mitarbeiten und eben auch Contributions machen und ich das Ding mit. Und natürlich gibt es da drumherum wieder eine Organisation, je nachdem, wo in welchem Ökosystem, ob wir jetzt im Linux-Ökosystem oder die Linux Foundation als Organisationskörper drumherum oder aber die CNCF für sage ich jetzt mal, containerbasierte Themen und so weiter. Also das ist, glaube ich, das entscheidende Merkmal. Nutze ich Open Source? Weil dann kommt ja oft auch nämlich genau diese Diskussion in Unternehmen, oh ja, wir machen Open Source, weil das ist kostenlos. Falsch. Open Source ist keineswegs kostenlos. Ja, ich habe keinen Lizenzpreis dran, aber ich habe ganz andere Kosten und Risiken. Und da sollten wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und dann eben die zweite Überlegung, nutze ich es oder bin ich Teil der Community und trage entsprechend auch dazu bei?
Ja, ich glaube, das war schon mal eine wichtige Klarstellung. Das ist nicht kostenlos. Und es muss immer so einen Träger geben. Ne? Die Apache Foundation fällt mir noch ein. Da ist ja auch sehr viel gerade im Data Analytics Umfeld zu finden. Aber das, also es muss natürlich irgendwie organisiert werden. Und das nächste Phänomen ist, dass man ja häufig dann auch eben gewisse nochmal, sagen wir mal, kommerzielle Anbieter hat, die dann quasi das Open Source nehmen und entweder so, ich sag mal, Implementierungsdienstleistungen oder mehr so Deployment und ja, Nutzung, die Services rundherum anbieten oder halt kostenpflichtige Zusatzfunktionen. Das ist ja, glaube ich, auch ein typisches Modell, oder?
Das ist ein typisches Modell. Das ist auch ein Modell, was wir leben. Also wir leben eigentlich alle Modelle, die du gerade angesprochen hast, bei uns in der IBM. Red Hat ist da sehr viel klarer in der Aufstellung. Red Hat macht 100% Entwicklung in Open Source. Also es gibt keine interne Entwicklung. Es gibt keine Zeile Code, die nicht irgendwo in Open Source in einem Projekt entsprechend entwickelt wurde. Eine IBM baut komplett darauf auf, als offener Unterbau, und geht dann aber verschiedene Wege. Also wir haben eben Bereiche, in denen wir voll in Open Source investieren und diese Dinge dann eben, wie du beschrieben hast, entweder in Software oder als ein SaaS-Angebot etc. so zur Verfügung stellen, dass wir gewisse Nachteile und Risiken von Open Source für Kunden abfangen. Aber wir haben auch Bereiche, wo wir sagen, hey, da haben wir Intellectual Property, das legen wir da oben drauf sozusagen. Also wir haben etwas an Zusatzfunktionen, der Rest ist aber ein Open Source und damit ja auch ein Stück weit eine gewisse offene Standardisierung. Also insofern, das sind alles Aspekte, wenn wir jetzt so ein bisschen wirklich mal explizit auf Vor- und Nachteile schauen, dann muss ich mir der da natürlich bewusst sein, wenn ich Open Source einsetze.
Ja, lass uns das dann doch mal tun. Vor- und Nachteile. Fangen wir vielleicht mit dem Positiven an. Also was sind die großen Vorteile?
Also ich würde nicht mit dem anfangen, was man meistens in den Diskussionen anfängt. Ich würde nicht mit kostenlos anfangen, aber da komme ich gleich drauf. Sondern ich würde ganz andersrum anfangen. Ich würde anfangen eben über diesen Gedanken, Offenheit heißt eben auch, dass ich, ohne dass ich jetzt eine Normierungsbody, einen Standardisierungsbody brauche, der jetzt national, international agiert, schaffe ich über Open Source eine gewisse Standardisierung, weil ich eben offene Standards etabliere. Darin steckt aber eben auch aus meiner Sicht ein manchmal unterschätztes Risiko, weil in vielen Fällen gibt es nicht die eine Open-Source-Lösung für eine Problemstellung, sondern es gibt mehrere. Und ich muss mir also auch sehr genau Gedanken machen, welche dieser ist denn eigentlich die, die ich einsetzen möchte? Welche, glaube ich, hat eine längere Zukunft? Weil ich muss ja auch da eine gewisse Stabilität haben. Durch diese Offenheit schaffe ich, wie gesagt, aus meiner Sicht ein Stück weit offene Standards und dadurch Interoperabilität. Ne? Was ich auch schaffe aus meiner Sicht ist, dass ich eine ganz andere Vermeidungsstrategie von Abhängigkeit an Vendoren etc., also die klassische Login-Diskussion, natürlich ganz anders betrachten kann, wenn ich smart bin, die richtigen Open-Source-Dinge einsetze, contribute und diese Dinge mit beeinflusse. Also das sind für mich sicherlich sehr, sehr starke Vorteile. Einer der stärksten, und das finde ich, gibt eben auch so einen E-Mail-Leak von Google ja eigentlich wieder, ist die Geschwindigkeit der Innovation. Du wirst nie, schau dir Tools an wie LangChain, wenn wir nachher über GenAI sprechen. Da sitzen Tausende an Entwicklern und arbeiten daran. Die wirst du ja nie unter Brot und Butter bei dir nehmen können, um diese, sag ich mal, Kraft der Menge zu schaffen, was Innovation betrifft und was eben entsprechend auch an Umsetzungsgeschwindigkeit betrifft. Dadurch ist es aus meiner Sicht, dadurch, dass so viele Leute zusammenarbeiten, gibt gute, gibt schlechte Beispiele, ist es aber oft auch so, dass Open Source recht gut dokumentiert ist. Also wenn du eine sehr aktive Community hast, hast du sowohl, was die Sourcen betrifft, die sind passabel dokumentiert, aber du hast eben auch die Communities drumherum, die Diskussionen, die Foren etc. Also dadurch hast du ganz andere Quellmöglichkeiten, als wenn das jetzt proprietäre Sachen. Und damit eben auch eine andere Transparenz. Du kannst in die Sachen reingucken. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Den Punkt kostenlos würde ich trotzdem gerne nochmal, weil, also wie gesagt, ich habe ihn zu oft gehört in Diskussionen. Ah ja, wir machen Open Source, weil eure proprietären Lizenzen sind uns zu teuer. So. Was dabei immer total vergessen wird, ist, dass ja, ich kann ein Open Source Projekt plain vanilla nehmen, ich kann es forken, ich kann entsprechend sagen, ich gehe jetzt meine eigenen Wege oder ich bleibe an dem Standardstream hängen. So. Die Komplexität, die dabei immer vergessen wird, ist, in dem Moment, wo ich das tue, es gibt kaum ein Open-Source-Tool, das alleinstehend die Funktion zur Verfügung stellt, die ich brauche. Sondern ich habe immer sehr viele verschiedene Open-Source-Projekte, die ich integrieren muss, um die grundsätzliche Funktion nachher zu haben, die ich brauche. Damit habe ich eine Komplexität, die muss ich managen. Die bewegen sich alle in eigenen Geschwindigkeiten, in ihren eigenen Communities etc. Die sind, wenn sie jetzt über Apache oder eben über eine Linux Foundation und CNCF, dann sind sie ein Stück weit koordiniert und durchaus auch in Prozessen abgebildet. Aber ich habe diese Komplexität. Und ich habe natürlich damit auch, sobald ich mehrere Dinge zusammenbringe, das ganze Thema des Lifecycle-Managements. Oh, da ist die Komponente XYZ, die hat eine neue Version. Die würde ich jetzt brauchen, weil mein Fachbereich XYZ hat gerade einen Feature angefragt, was ausgerechnet hat. Dann kann ich natürlich die ganzen Ripple-Effekte etc. bekommen, was jetzt das Software-Konfigurationsmanagement, Lifecycle-Management etc. Das wird immer vergessen. Das wird immer vergessen, wenn ich über kostenlos rede. Und kostenlos, wie gesagt, für mich schon alleine nicht, weil kostenlos hieße ja auch, dass ich keine Menschen beschäftige, die daran mitarbeiten. Sobald ich Menschen beschäftige, die sich daran mitarbeiten, habe ich auch Personalkosten und so. Wichtiger anderer Punkt ist, ich habe zwar in manchen Fällen eine gute Dokumentation und auch Transparenz. Ich habe aber aus der reinen Open Source Community keinen Support-Prozess als solches, keinen Support-Verantwortlichen, weil ich bin ja Teil der Community. Und das ist auch etwas, was sehr oft unterschätzt wird und was so die Einstiegsgröße des ich nehme Open Source und mache ein kommerzielles Angebot daraus ist, ich biete dir Support für ein Open Source Projekt. Auch da muss ich natürlich aufpassen, wenn das ein Anbieter ist, der gar keine Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen in dem Projekt, muss ich mir überlegen, ist das der richtige Ansatz. Also insofern, da stecken ganz viele Dinge drin, die aus meiner Sicht, wenn ich eine Total Cost of Ownership Betrachtung mache, sehr wohl Kosten verursachen. Und deswegen muss ich mir sehr wohl ganz genau jedes Mal überlegen, ist es eine Open Source oder eine proprietäre Lösung, die mir jetzt die bessere Balance gibt. Letzter Punkt, aus meiner Sicht wichtig, auch wenn wir nachher in Richtung Large Language Modelle gehen, ist das Thema Lizenzierung. Open Source ist nicht gleich Open Source. Also ich habe Open Source Lizenzmodelle, die durchaus dazu führen können, das ist der Copyleft-Begriff, die dazu führen können, dass wenn ich dieses Open Source Projekt nutze auf Basis einer solchen Lizenz, dass ich verpflichtet werde, meine Dinge, die ich damit tue, auch offen zu stellen. Und das mag für den einen oder anderen Einsatzzweck geeignet oder auch nicht geeignet sein. Also das muss ich mir sehr genau überlegen. Ich muss mir also sehr genau überlegen, unter welchen Lizenzen habe ich A, die Erlaubnis einer kommerziellen Nutzung, auch die kann eingeschränkt sein, und was habe ich dann eigentlich an Verpflichtungen, wie ich mit den resultierenden Ergebnissen umgehen kann und darf. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den ich mir absolut gut überlegen muss, wenn ich mit Open Source starte.
Ja, absolut. Kann ich bestätigen. Vielleicht kleine Anekdote. Wir sind als Marktanalyst ja auch recht häufig als Gutachter beteiligt, wenn Investoren Softwareanbieter kaufen. Und das ist tatsächlich immer ein Riesenthema, ja, weil das eben genau dieses Risiko ist, steckt eben drin, weil quasi es kaum eine kommerzielle, vielleicht sogar gar keine kommerzielle Software gibt, wo nicht doch irgendwo Open Source drin ist. Ja, das ist ja eben, wird ja genutzt, um dann die Software zu erstellen, oder eben man nutzt Teilkomponenten, und da wird eben immer sehr, sehr genau hingeguckt, ja, ein Code-Scan gemacht, und halt der guckt vor allem nach genau solchen Themen, was sind da jetzt für Open-Source-Dinge verbaut und unter welchen Lizenzen unterliegen die eigentlich. Also das kann ich bestätigen. Und zum Thema kostenlos sag ich immer, Open-Source substituiert quasi Lizenzkosten durch Personalkosten. Ja, das ist für mich so, wo man sich klar sein muss, was nicht per se heißt, dass es jetzt günstiger oder teurer ist oder gleich teuer, sondern es hängt wie immer natürlich vom konkreten Fall ab. Manchmal kann es ja trotzdem, obwohl ich natürlich, wie du gut geschildert hast, ein bisschen mehr Aufwand habe im ganzen Betrieb der Lösung. Vielleicht muss ich mir dann häufiger auch selbst helfen, weil ich eben jetzt keinen tollen Support kriege und sowas. Das heißt also, ich habe mehr Aufwand, aber es kann ja trotzdem immer noch günstiger sein. Oder vielleicht habe ich auch eine Milchmädchenrechnung gemacht. Ja, am Ende habe ich so viel Aufwand, dass ich vielleicht doch lieber die Software gekauft hätte.
Da gehört für mich dann eben auch noch die Brücke zu meiner Gesamtgeschäftsstrategie rein. Also ich meine, wenn ich ein Unternehmen bin, das, egal ob es meine primäre Wertschöpfung ist oder eben ein Teil meiner Wertschöpfung ist, Softwareentwicklung, ist IT, ist Technologie, dann kann Nutzung und Contribution von Open Source ja auch noch den Nebeneffekt haben, dass ich als interessanter Arbeitgeber gelte, weil es Menschen gibt, die eben genau das tun möchten. Und wenn ich das anbieten kann, habe ich ganz andere Möglichkeiten, eben auch
Recruitment zu. Ja, auch ein spannender Aspekt. Jetzt hast du, lass mal auf die andere Seite der Medaille gucken. Also ein paar Nachteile hast du jetzt ja schon erwähnt. Ja, das eine ist, dass du gesagt hast, ich muss aufpassen im ganzen Lizenzmodell, dass ich da nicht irgendwie in eine Art Falle laufe oder da plötzlich eben quasi die Lizenzbestimmungen verletze und letztendlich das auch einen monetären Auswirkung hat auf mich. Du hast auch gesagt, ich muss eigentlich gut auswählen, weil ich im Zweifel zum einen auf das richtige Pferd setzen möchte, mich genau da, wo auch die Innovation ist und die Innovationsgeschwindigkeit, weil das ist ja beileibe nicht bei allen Projekten so. Und weil ich auch diese Kombination habe, das heißt, das muss ja dann irgendwie auch gut zusammenpassen. Was gibt es noch für Nachteile?
Also wie gesagt, wichtig ist für mich nochmal der Punkt, du hast es Überblick genannt. Ich glaube, da steckt noch viel mehr drin, weil wie gesagt, ich muss nicht nur aufs richtige Pferd setzen, sondern ich muss ja auch intern meine Prozesse organisieren. Also Open Source, ich habe es leider ein paar Mal erlebt, dass dann eben Unternehmen gesagt haben, wir machen Open Source und das machen wir, ist ja open, das machen die dann schon so in ungefähr. Ich brauche ganz klare Richtlinien, ich brauche Prozesse, ich brauche einen gewissen Governance Framework, um sicherzustellen, wie wird Open Source genutzt und wird es so genutzt, wie ich es habe. Ich muss mir definitiv, wenn ich Open Source wirklich einsetze in produktiven Lösungen, dann muss ich eine Antwort auf die Supportfrage haben. Weil im Zweifelsfall reicht es mir eben nicht, wenn ich sage, hey, ich gucke dann, dass ich es in die Community als Pull-Request stelle und hoffe, dass die Community das aufgreift und dass das Problem behoben ist. Das wird ja nicht ausreichend für mich. Also ich muss die Möglichkeit haben, sehr schnell zu reagieren etc. Ich muss also das Thema Support, ich muss das Thema Lifecycle-Management gemanagt haben und so. Also ich glaube, das sind für mich so die größten Risiken. Ich würde die gar nicht als Nachteile. Das sind einfach Risiken, die muss ich handhaben. Und dafür gibt es mittlerweile Modelle. Es gibt Anbieter, die sich Open Source verschrieben haben und sagen, hey, bei uns kriegst du die Integrationsleistung, bei uns kriegst du die Supportleistung, bei uns kriegst du Services drumherum und Training und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge Beispiele von sage ich jetzt mal, SaaS-Angeboten, Plattform-as-a-Service-Angeboten, in denen ich sozusagen Open Source dann konsumieren kann und einige dieser Risiken dann auch entsprechend mitigiert sind.
Absolut. Du hast gerade vorhin noch einen Begriff benutzt, Forking. Sagt vielleicht nicht jedem was, aber das ist ja letztendlich, ich nehme den Open Source Code, den ich bekomme und kann ihn dann quasi selbst weiterentwickeln, aber schafft dann ja quasi eine individuelle Version der Software. Da liegen doch auch ein paar Probleme drin, oder?
Da liegen ein paar Probleme, vor allem, wenn wir jetzt gleich mal in Richtung Large Language Modelle sprechen, weil also Open Source bei der Softwareentwicklung, also ich meine grundsätzlich in den letzten Jahren das führende Modell für die Verwaltung von Quellcode ist sicherlich Git. Und was Git definiert hat, ist eben diese Denkweise in, ich habe verschiedene Ströme, die sich weiterentwickeln von Quellcode, wenn wir es ins Deutsche versuchen irgendwie zu übersetzen. Und ich habe jemanden, der sich für dieses Projekt verantwortlich fühlt, einen oder eine Gruppe von Personen. So, damit das Ganze offen bleibt, kann ich eben in Git hergehen und kann sagen, hey, ich möchte das nehmen, was die da haben. Und ich mache davon eigentlich eine Kopie. Ich mache eine Abzweigung, einen Fork. Ja. In kleineren Projekten gibt es durchaus auch Modelle, wo direkt dann committed, also wo direkt Änderungen gemacht werden können. Aber in den meisten Fällen machst du einen sogenannten Fork. So. Und darin liegt auch die Stärke, weil das heißt, jeder kann sich jetzt ein Projekt nehmen und kann sich erstmal sagen, so, ich mache mir jetzt mal eine Kopie davon, weil ich will was ausprobieren, ich will was ändern. So. Und wenn das jemand ist, der eigentlich noch gar nicht Teil des Projektes ist, dann kann diese Person das trotzdem ausprobieren, kann das durchspielen und kann zu einem späteren Zeitpunkt sagen, hey, lieber Verantwortlicher für das Projekt, schau dir doch mal an, was ich gemacht habe und wenn es dir gefällt, dann zieh es dir gerne in dein Hauptprojekt. Das heißt, ich habe durch den Unterbau von Git nicht nur klassische Software und Versionsmanagement, sondern ich habe eben auch die Möglichkeit, sehr einfach, dass ich Contributions, die ich machen möchte, dann wieder zur Verfügung stellen kann, aber ich habe immer noch eine zentrale Kontrollmöglichkeit, wenn ich das möchte, die dann überlegt, macht das jetzt Sinn und damit sozusagen auch das Release- und Roadmap-Management macht. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Stärke. So, und das funktioniert wunderbar für Software. Aber wenn wir jetzt Richtung Large-Language-Modelle gucken, dann ist das Bild bisher eben ein Stück weit ein anderes.
Erzähl. Was ist das Problem?
Also ich meine, wenn wir uns mal so die Plattformen da draußen anschauen, ich denke mal, die prominenteste ist Hugging Face aktuell. Wenn du heute jetzt Hugging Face öffnest und schaust mal, Hugging Face bietet dir sowohl Modelle, und zwar klassische Machine Learning Modelle, Foundation Modelle und Large Language Modelle etc. und bietet dir auch Datensets. So. Bei Datensets ist es wieder, finde ich, relativ naheliegend grundsätzlich, weil ich kann ja Datensets erstmal grundsätzlich so verarbeiten. Aber bei Large Language Modellen sehen wir, dass die Zahl in den letzten Jahren explodiert. Warum? Einige Anbieter und einige Communities haben Open Source Modelle geschaffen und haben diese Open Source Modelle über Plattformen wie Hugging Face zur Verfügung gestellt. Also wir hatten vorhin schon Bloom angesprochen und wir hatten schon GPT-Neox angesprochen und andere. Aber eben auch die größeren Player. Meta, Mistral, so die, sag ich mal, der letzten 6-12 Monate wirklich großen Player haben ihre Modelle in Open Source zur Verfügung gestellt. So, und jetzt kommt aber der Unterschied. Ein Modell in Open Source zur Verfügung stellen heißt ja nicht, ich stelle den gesamten Prozess transparent nach da draußen, wie dieses Modell entstanden ist, sondern ich stelle das Ergebnis, das hat ein bestimmtes Format, dieses Modell, in dem ich es bereitstelle und damit darf es genutzt werden und in den meisten Fällen dann eben auch noch die Erlaubnis, es darf verfeinert werden. So, und das führt dazu, verfeinern bei Large Language Modellen heißt, ich nehme nochmal eigene Daten, ich verfeinere dieses Modell, indem ich ein sogenanntes Feintuning, also ein Nachtrainieren, kannst du sagen, mache. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie ich das tue, wie viel Einfluss ich damit auf das ursprüngliche Modell nehme und so weiter. Der Punkt am Ende ist aber, das, was da im Resultat rauskommt, ist zwar mal aus einem Basismodell entstanden, ist aber jetzt ein eigenständiges Modell. Und wenn du heute in Hugging Face gehst und machst mal in den Modellen eine Suche nach Llama 2, dann wirst du knapp 20.000 Hits finden. 20.000. Das heißt, 20.000 Ableger von Llama 2, die zwar mal von da aus ausgegangen sind, die aber jetzt eigentlich eigenständig, weil ich kann das nicht zurückführen. Das lässt sich Stand heute erstmal so nicht abbilden, dass ich jetzt sage, oh, das, was danach trainiert wurde, das fertig trainierte Modell, möchte ich jetzt sozusagen reinmergen in das Ursprungsmodell. Das funktioniert aufgrund der zugrunde liegenden Architekturen und Technologie erst. Und das ist etwas, was wir uns im Research sehr lange angeschaut haben und auch Open Source sehr viel angeschaut hat, nur was kann man denn machen und so weiter und so fort. Weil am Ende des Tages brauchen wir etwas, womit wir Contributions schaffen können und trotzdem auch noch die Möglichkeit schaffen oder lassen. Ich möchte eigentlich Mechanismen nutzen, aber ich will da, das resultierende Ding ist meins, weil da stecken vielleicht dann auch Confidential-Daten drin oder andere Daten, die ich nicht preisgeben möchte. Das war eine Aufgabenstellung, die wir in den letzten Jahren
verfolgt. Ich überlege gerade, warum Unternehmen das machen. Weil erstmal dieses Feintuning, da gebe ich ja meine eigenen Daten mit rein, wäre vielleicht erstmal der Antrieb, dann auch die lieber nur bei mir zu lassen. Das heißt also, jetzt haben aber schon mal 20.000 Unternehmen gesagt, wir stellen die jetzt wieder auf Open, stellen wir auf Hugging Face, also stellen es wieder zurück. Ist das Ihre Form der Contribution dann?
Ja, das ist ja super spannend, weil jetzt müssen wir uns mal anschauen. Also ich habe Daten, die ich, ob jetzt auch wirklich aus Schutzbedarf oder aus anderen Gründen, ich möchte nicht die Rohdaten als solches da draußen hinstellen. Ja. Dann haben Large Language Modelle natürlich diese schöne Eigenschaft, dass wenn ich diese Modelle mit meinen Daten trainiert habe, dann stecken zwar die Rückschlüsse meiner Daten in den Modellen, aber meine Rohdaten ja nicht mehr. Das heißt, mit der Preisgabe des Modells gebe ich nicht meine Datenpreis, notwendigerweise. Mit der Nutzung des Modells habe ich natürlich wieder Möglichkeiten, darauf zuzugreifen, beziehungsweise durchaus Rückschlüsse, aber ich kann sie nicht eins zu eins einfach zurückführen auf, ach, guck mal, da waren die und die Daten, jetzt habe ich sie hier in Hochform. Geht nicht. So. Ich glaube, dass die Situation aber schon etwas anders ist, als du sie beschrieben hast. Du hast gesagt, so nach dem Motto, naja, meistens sind das ja meine Private Data und das will ich ja gar nicht. Ich glaube, das ist sehr wohl, aus meinen Erfahrungen der letzten anderthalb, zwei Jahre in Kundengesprächen, sehr viele Bereiche gibt, in denen die Daten, die genutzt wurden, um größere oder kleinere, ich meine, das Nachtrainieren ist insbesondere bei kleineren Modellen interessant, weil da ist es kosteneffizient. Diese Modelle sind trainiert worden auf bestimmten Datensets. Die haben gewisse Informationen gesehen, die haben gewisse Skills und gewisses Knowledge. Okay? Aber ich kann unter Umständen, wenn ich jetzt etwas nutzen möchte für verschiedene Use Cases in meinem Unternehmenskontext, haben wir sehr viele Beispiele gefunden, wo diese Modelle nicht den richtigen Jargon haben, also nicht so, weißt du, so nicht so hundertprozentig meinen Sprachgebrauch treffen oder eben durchaus auch gewisse Dinge einfach an Kenntnissen nicht kennen, die aber in meinem Kontext, in meiner Domäne sehr wichtig sind. Das heißt, ich habe sehr oft den Fall gesehen, es gibt Daten, ja, wäre ich bereit, sie preiszugeben, aber wem gebe ich die denn? Ja, weil bis jetzt stellen halt viele der Open-Source-Anbieter ja lediglich ihre Modelle zur Verfügung. Ich kann die jetzt als Datasets zur Verfügung. Aber vielleicht möchte ich ja ganz gezielt einem Modellverantwortlichen sagen, hey, ich fände es cool, wenn du meine Daten in Zukunft mit berücksichtigst. Da bisher keinen Prozess. Also von daher, das ist definitiv etwas. Heißt das, dass es deswegen, weil du ja völlig zu Recht gesagt hast, in manchen Fällen ist das so, dass sind Daten, die möchte ich nicht preisgeben. Heißt das, dass ich keine Private-Modelle mehr? Doch, absolut. Ich glaube, ich werde es immer noch ganz, ganz viel geben. Aber es wäre doch super, wenn ich mir nicht jedes Mal selber überlegen muss, wie ich ein bestehendes Basismodell nehme, um das jetzt mit meinen Daten zu verfeinern, weil die entwickeln sich alle rasend schnell weiter. Da werde ich nie dranbleiben, absolut. Das heißt, ich werde meine Version überspringen und sonst irgendwie was. Wenn ich jetzt einen definierten Prozess hätte, wie ich meine Daten abbilde und festhalte und zu jedem gewünschten Zeitpunkt ein Basismodell, mit dem ich bisher eben zusammengearbeitet habe, wiederum zu nehmen in einer aktualisierten Version und dieses Verfeinern wieder nachvollziehen. Das, genau diese beiden Aspekte, Daten definiert zur Verfügung stellen zu können, wenn ich sie wirklich in ein Modell eingehen lassen möchte, Contribution machen möchte im Sinne von Skills und Knowledge und umgekehrt einen definierten Prozess, wie ich meine Daten für ein resultierendes privates Modell immer wiederholt auf eine, sage ich mal, konsequente Art und Weise sozusagen nutzen kann zum Nachtrainieren von Basismodellen. Das ist etwas, was wir mit einem spannenderweise Open Source Projekt verfolgen. Das Open Source Projekt heißt Instruct Lab. Ist auf GitHub, also man kann das einsehen, ist ein relativ frisches Modell, also ich glaube, da wird noch viel Arbeit und Entwicklung reingehen, um diese Ansätze, um diese Konzepte auch noch mehr mit, sage ich mal, Leben zu füllen, als das vielleicht jetzt ist. Aber die Vision und die Konzepte dahinter finde ich extrem stark.
Mhm. Also ich stelle mir das jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht so vor, meine Herausforderung ist, dass ich quasi nur sich bewegende Teile sozusagen habe. Ne? Also ich habe einmal Modelle, die sehr schnell immer besser werden. Das heißt, ich würde schon sagen, ich möchte nicht auf einem LLM von vor einem Jahr arbeiten, sondern lieber das Neueste irgendwo nehmen. Und meine Daten verändern sich natürlich auch ständig. Ja? Also kommt ja quasi jeden Tag was Neues dazu. Und das heißt, das muss ich irgendwie zusammenbringen, ne? Dass ich sowohl meine sozusagen das Modell oder die eine Art Engine, wie ich mal sage, das hängt ein bisschen das Bild, aber trotzdem. Und auf der anderen Seite meine Daten, mit denen ich sie fütter, dass sich beides verändert. Und da muss ich ja dafür sorgen, dass ich irgendwie aber trotzdem nicht immer die Welt von vorne wieder neu erfinde. Das heißt also irgendwie das in einen effizienten Prozess vor allem bringe, wo ich das zusammenbringe.
Ja. Jetzt springe ich nochmal rein, weil du hast eine ganz spannende Sache gesagt. Die Daten verändern sich jeden Tag. Da steckt die nächste Aufgabe für die, sage ich jetzt mal, Engineers in den verschiedenen Unternehmen, weil wenn die Daten sich wirklich täglich ändern, dann wird es sehr wahrscheinlich zu teuer sein, selbst wenn, also dieses InstructLab-Projekt beschreibt auch auf Basis eines akademischen Papiers eine sehr effiziente Vorgehensweise nachher für das Feintunen, basiert auf Ansätzen wie LoRa, QLoRa und so weiter, sagt sicherlich den Leuten, den Data Scientists, die zuhören, etwas. Aber das Spannende ist ja, wenn diese Daten sich wirklich täglich ändern, dann hieße es ja, ich wäre permanent am Nachtrainieren. Auch das effizienteste Nachtrainieren kostet Geld. Das muss ich mir also sehr genau überlegen, ob das wirklich Sinn macht, dass ich in so kurzen Abschnitten also wieder ein neues Basismodell nehme, eine neuere Version und mein Feintuning nachziehe. Du wirst also in den meisten Fällen, in meiner Erfahrung, wirst du ein Mischmodell sehen. Mit diesem Verfeinern von Modellen habe ich eine Möglichkeit, dass ich kleinere Basismodelle nutze. Ich brauche nicht mehr diese riesengroßen und damit sehr teuren Modelle, die viel Infrastruktur und selbst in der Inference eben auch viel Kosten erzeugen, sondern ich kann kleinere Modelle nehmen, weil ich sie ja feintune auf meinen Einsatzzweck, ja, auf meine Domäne. Und dadurch, dass ich kleinere Modelle nutzen kann, kann ich jetzt mir überlegen, wie schnell ändern sich die Daten? Wenn das Daten sind, die ändern sich in Monatszyklen, Jahreszyklen, sonst irgendwie was, dann kann ich die sehr wohl in meinen Lifecycle des Verfeinerns von Modellen reinbringen. Wenn das tagesaktuelle Änderungen sind, dann lege ich immer noch ein Pattern daneben, was es seit mittlerweile 2 Jahren in aller Munde gibt, das Retrieval Augmented Generation. Das heißt, ich lege Daten daneben, mache sie durchsuchbar und schiebe sie als Kontext in die Anfragen rein. Jetzt habe ich wieder ein kleineres Modell, das habe ich verfeinert mit meinen Daten schon. Und wenn ich jetzt einen größeren Kontext da reinschiebe, habe ich auch da Kosten rausgenommen. Das heißt, da stecken ganz, ganz viele Spielgrößen drin aus meiner Sicht, die das Ganze sehr spannend machen, das weiter zu verfolgen. Und wenn wir heute jemanden angesteckt haben, um gemeinsam mit unseren InstructLab-Modellen zu arbeiten, wäre ich schon sehr glücklich.
Absolut. Also kann ich auch nur bestätigen, ja, also erstmal die Modellauswahl ist eine spannende Aufgabe. Da wollte ich nur noch kurz erwähnen, dass nicht alle Modelle auch in deutscher Sprache gleich gut funktionieren. Also das sollte dann auch ein Kriterium sein. Ja, welche Sprachen haben meine Daten und auch natürlich meine Abfragen am Ende. Und dieses Thema eben RAG versus Feintuning rückt eigentlich immer stärker so in die Diskussion auch rein. Und du hast gerade ja schon ein paar Vorteile und Considerations genannt. Ja, also dass man wahrscheinlich eine Mischung fährt, muss dann natürlich auch tatsächlich gerade bei kleineren Modellen, glaube ich, auch schauen, aber wie viel ich da im RAG überhaupt machen kann. Also wie groß diese Prompts, die sogenannten Tokens dann werden können. Das, aber eben, es sind einfach viele verschiedene Aspekte in einer spannenden, sich neu entwickelnden Technologie. Und da ist man natürlich dann tatsächlich auch immer so ein bisschen noch explorativ unterwegs. Ne? Also man muss einfach gucken, wie passt das jetzt auf meine Anforderungen, mein Unternehmen. Adi, wir sind schon über unserer Zeit etwas. Deshalb vielleicht nochmal zum Abschluss. Open Source im KI-Umfeld, glaube ich, haben wir relativ gut besprochen. Wir haben Vor- und Nachteile besprochen von Open Source. Das gilt auch außerhalb von Data und Analytics. Das gilt sicherlich überall. Und haben jetzt nochmal ein bisschen reingeschaut in das LLM-Thema mit den Hauptaspekten, die da zu berücksichtigen sind. Was sollten wir noch mitnehmen?
Ja, also wie gesagt, Was mir wichtig wäre, aus der Diskussion mitzunehmen, ist A, Open Source heißt eben nicht nur Nutzung, sondern heißt Contribution. Contribution war für mich im Kontext Large Language Modelle mit Ausnahme von, ich stelle irgendeinen Dataset irgendwo hin und dann kann den jemand nutzen, nicht wirklich gut geklärt bis jetzt. Und ich finde die Ansätze, die Red Hat und IBM hier, sage ich mal, als Vorstoß, aber natürlich schauen wir, dass andere mit einsteigen hier, definiert haben, um den Prozess von Datenbereitstellung, synthetischer Datengenerierung, die ich beim Feintuning immer nutze, das Ganze sogar optimiert, dass ich dabei Probleme wie Catastrophic Forgetting etc. adressiere und so weiter und so fort. Also wirklich einen definierten Prozess, wie kann ich Contribution machen im Sinne von Daten, wie kann ich einen kontinuierlichen, sage ich jetzt mal, LLMOps, Lifecycle Management definieren, mit dem ich mein Feintuning wiederholen kann und auch deterministisch wiederholen kann auf Basis von neuen Modellen. Das ist für mich so ein bisschen das, wo ich glaube, das ist extrem spannend und da wird viel passieren in den nächsten Monaten.
Das glaube ich auch. Hadi, wie immer, ganz herzlichen Dank für all deine Erfahrungen, dein Wissen, was du uns hier preisgegeben hast. Und ich sage nur, bis bald. Ciao.
Super, vielen Dank. Bis dann.